Dieser Podcast wird präsentiert von X-Bionic, offizieller Ausrüster von Swiss-Ski und Sportteig-Hersteller für Wintersport, Trailrunning und Cycling.
NZZ Akzent.
Zwei Jahre hast du, Rewald, über das Massaker vom 7. Oktober und den Gaza-Krieg berichtet. Und über Gaza eigentlich weitgehend von außen, weil Journalisten konnten ja nicht selbst nach Gaza gehen. Also die israelische Armee hat keine unabhängige Berichterstattung erlaubt. Und plötzlich aber stehst du jetzt in Gaza. Was siehst du da?
Ich sehe dort einen östlichen Vorort von Gaza City, Shejaya. Und eigentlich muss ich sagen, ich sehe das, was von Shejaya übrig geblieben ist. Denn dort, wo einst diese Häuser östlich der größten Stadt von Gaza standen, da ist heute nur noch Schutt und Geröll. Und ich stehe dort auf so einem Hügel. Aus Westen vom Mittelmeer weht ein heißer Wind über die Überreste dieses Quartiers. In der Ferne sehe ich da noch einige Häuser, ausgebombte Häuser inmitten der Trümmer, aber das, was ganz nah an mir dran ist, da steht wirklich gar nichts mehr. Das ist einfach nur noch Schutt. Und als ich das gesehen habe, da habe ich mich im ersten Moment doch sehr überwältigt gefühlt. Also ich glaube, viele kennen diese Bilder, aber wenn man dann nochmal davor steht und wirklich, soweit das Auge reicht, nur Ruinen, nur Trümmer sieht, das löst nochmal was anderes in einem aus. Und was ich dann auch erst im zweiten Moment bemerkt habe, ist, dass die einzigen sichtbaren Lebewesen aus Gaza, die waren so kleine Hunde, die dort um mich herumstreuen. Also Menschen habe ich dort nicht gesehen und es war sehr, sehr still. Also manchmal, ganz, ganz selten, war aus der Ferne Geschützfeuer zu hören oder so das Surren einer kreisenden Drohne über mir. Aber ansonsten herrschte dort gespenstische Stille.
Unser Korrespondent hat intensiv über den Gaza-Krieg berichtet. Das Wenige, was er jetzt im Gazastreifen sieht, schockiert ihn trotzdem, sagt Rewald Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Wie gesagt, bis heute werden keine Journalisten in den Gazastreifen einfach so reingelassen, um frei zu berichten. Wie bist du jetzt dort reingekommen?
Es geht eben nur auf Einladung der israelischen Armee. Und bei mir lief das dann so, dass ich einen Anruf von einer Presseoffizierin der israelischen Streitkräfte erhalten habe. Und sie hat mir gesagt, es gäbe jetzt eben die Möglichkeit, mit Truppen die Demarkationslinie im Gazastreifen zu besichtigen. Das ist die sogenannte gelbe Linie, die derzeit, seitdem der Waffenstillstand am 10. Oktober ausgerufen worden ist, den Gazastreifen faktisch zweiteilt. Also im Osten, dort nahe an der israelischen Grenze, da sind immer noch israelische Truppen stationiert. Und im Westen, dort haben sie sich zurückgezogen. Also das ist die Fläche nahe an der Küste. Und dort hat relativ schnell weitestgehend die Hamas wieder die Kontrolle übernommen.
Aber wenn du jetzt sagst, so eine Linie, wie muss ich mir das vorstellen? Also ist das eine harte Grenze?
Eine harte Grenze mit Mauer und mit Stacheldraht ist es nicht. Aber es ist schon in dem Sinne eine harte Grenze, dass die israelische Armee darauf achtet, dass diese gelbe Linie nicht überschritten wird. Und bisher ist noch nicht sehr sichtbar, wo sie verläuft. Hm. Aber die Armee setzt es doch sehr robust durch und stellt eben sicher, dass auch keine Zivilisten und auch keine Kämpfer diese vorläufige Rückzugslinie überschreiten.
Du warst jetzt mit der israelischen Armee unterwegs. Ich nehme dann an, du konntest einfach in diesen östlichen Teil, also wo die Armee noch die Kontrolle hat, da konntest du rein.
Ja, das stimmt. Also das läuft eigentlich so ab, dass man eben diesen Anruf bekommt und dann bin ich an die Grenze zu Gaza gefahren, also die Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen. Und dort war der Sammelpunkt, wo ich dann eingetroffen bin mit rund 20 anderen internationalen Journalisten. Und dann sind wir alle zusammen in einen Laster gestiegen und dort wenige hundert Meter in diesem offenen Militärlastwagen in den östlichen Teil Gazas gefahren, den Israel eben immer noch kontrolliert. Und bei diesen geführten Touren weicht eigentlich die israelischen Soldaten einem nicht von der Stelle. Und da ist es auch eben nur möglich, wie du schon gesagt hast, in diesen Teil zu gehen. Mhm. Also nicht in den westlichen Teil, wo so gut wie alle palästinensischen Zivilisten aus Gaza jetzt leben. Und so ist es uns auch nicht möglich, mit Menschen aus Gaza zu sprechen während dieser geführten Tour.
Du kannst nicht mit den Leuten sprechen, aber du kannst dich quasi umschauen. Was siehst du denn da?
Nun ja, also wir fahren eben nur wenige Minuten mit diesem Militärlastwagen hinein in den Gazastreifen und dann kommen wir relativ bald an bei einer israelischen Militärbasis. Und dort steigen wir aus dem Lastwagen und dann steigen wir auf einen Hügel, auf so einen Erdhügel. Und erst hinter dem Hügel, da sehen wir dann, was von Gaza übrig geblieben ist nach diesen 2 Jahren Krieg. Und wir sehen wirklich eine unermessliche, also wirklich eine unfassbare Zerstörung. Also da steht nichts mehr.
Und inmitten dieser Trümmerlandschaft ist diese Militärbasis der israelischen Armee, wo du warst. Und wir hören da deine Aufnahme. Die Stimmung scheint da eher fröhlich entspannt oder täuscht das?
Nein, die Stimmung unter den israelischen Soldaten war relativ locker. Wir waren dort an einer Basis, wo Soldaten der 252. Division der israelischen Armee stationiert sind. Die haben gerade ihr Mittagessen draußen eingenommen. Mir ist sofort auch aufgefallen, dass die Soldaten weder Schutzweste noch Helm tragen. Einige haben auch Scherze gemacht, dort gelacht. Und das liegt eben vor allem daran, dass auch dort mein Eindruck war, es sich das Gefühl verbreitet hat, die großen Kämpfe, die es ja noch im September gegeben hat, die seien weitgehend vorbei.
Also das heißt, die Soldaten fühlen sich da relativ sicher. Es gibt für sie keine akute Gefahr mehr.
Ja, eine akute Gefahr nicht. Also ich habe dort mit einem älteren Reservisten gesprochen, der eben meinte, sie würden den Feind, wie er es nennt, nie zu Gesicht bekommen. Also es würde wohl manchmal vorkommen, dass einige Hamas-Terroristen aus Tunneln hervorkämen und dann würden sie eben von der israelischen Armee unter Beschuss genommen werden. Der israelische Presseoffizier dort hat gesagt, es gäbe noch einige hundert Hamas-Kämpfer auf der östlichen Seite der gelben Linie, also auf diesem Gebiet, das Israel kontrolliert.
Just in recent days I spoke with the commander of the forces operating in this area, found an old tunnel in this area.
Uns wurde dort auch gesagt, Israel hätte weitere Tunnel immer noch entdeckt und auch neue Waffen, die teilweise auf der israelischen Seite sind.
They're finding a lot of explosives. They're finding frame of explosives.
Aber eigentlich ist diese Aufgabe der Soldaten eben dort keine Angriffe mehr durchzuführen, sondern eben vor allem zu sichern.
And we are committed to upholding the agreement and we are acting according to the agreement, exactly by what we are required.
Und es scheint, als müssten sie dort in der meisten Zeit eben nicht sehr viel sichern, weil eben an dieser gelben Linie fast niemand mehr ist.
Wir sind gleich zurück.
Es geht nicht um ein Produkt, es geht um das Gefühl. X-Bionic. Feel Supernatural. Entdecke jetzt kuratierte Angebote auf Premium-Wintersportgear wie unsere Baselayer Energy Accumulator, Heatloop oder Mighty Woo unter x-bionic.com/nzz.
Revert, was sagt denn eigentlich die israelische Armee zu dieser Zerstörung? Also, weil die sehen das ja auch.
Ja, das war natürlich auch das wichtigste Thema, auf das wir Journalisten die israelische Armee dort angesprochen haben. Und eine Kollegin hat den israelischen Militärsprecher, der dort mit uns war, nach der Zerstörung gefragt und sie hat ihm gesagt, I never saw something like that. Also eine so massive, umfassende Zerstörung. Und die israelische Armee hat darauf erwidert, dass die Zerstörung an sich kein Ziel gewesen sei. Sie hat es mehr so dargestellt, die Soldaten hätten keine Wahl gehabt. Sie geben eben die Schuld der Hamas, weil die Hamas den Krieg geführt hat, wie sie ihn geführt hat, also sich eben gezielt in ziviler Infrastruktur verschanzt hat.
And the way it was conducted was chosen by Hamas. They prepared for years digging this vast network of tunnels beneath the house.
Und der Militärsprecher hat uns dort auch gesagt, überall in diesen Häusern, die wirklich dem Erdboden gleichgemacht sind, also wo gar nichts mehr steht, dort seien eben Sprengfallen gewesen, dort seien Panzerfäuste gewesen oder eben auch Stellungen von Scharfschützen. Und er stellt es so dar, als hätte die israelische Armee gar keine Wahl gehabt, als wirklich alles komplett platt zu machen.
This is part of the tragedy that Hamas brought on this region.
Legt er da Beweise vor, also dass die israelische Armee wirklich nicht anders konnte?
Es gibt einzelne Videos, die die israelische Armee vorlegt, etwa zum Beispiel von Hamas-Stellungen, wo Raketenwerfer in Schulen drin sind.
This is a video of Beit Hanun. It is. This is not to film. Because this includes intelligence, so it's an illustration.
Allerdings gibt es natürlich keine Beweise in der Fülle für jedes einzelne Haus, was wir dort gesehen haben. Da bleibt uns nichts anderes übrig, als der israelischen Armee zu vertrauen. Und was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist, dass Israel in der unmittelbaren Grenze zum Gazastreifen, das wird in Israel der sogenannte Perimeter genannt, also so eine Pufferzone, dort hat Israel sehr systematisch jedes Haus zerstört, teilweise auch mit Bulldozern, wo sich die Frage stellt, ob es da wirklich einen militärischen Nutzen für gab.
Schauen wir jetzt aber nochmal auf diese gelbe Linie. Der Gazastreifen ist im Moment quasi zweigeteilt. Und gemäß Friedensplan müssten jetzt noch die letzten Leichen der Geiseln zurück nach Israel kommen. Und in einem weiteren Schritt in der zweiten Phase müsste die Hamas entwaffnet werden. Eine internationale Schutztruppe sollte das überwachen. Das ist viel sollte, müsste. Wie geht das jetzt weiter?
Das ist sehr, sehr, sehr unsicher, wie es jetzt weitergeht. Also das liegt auch daran, dass die Hamas kaum ein Interesse hat, dass das sehr schnell vonstatten geht. Denn je länger das dauert, desto schwieriger wird es, sie tatsächlich zu entwaffnen, desto schwieriger wird es auch, sie zu entmachten, weil sie dort eben in dieser Zeit ihre Machtbasis aufbaut. Und auch Israel hat meinem Eindruck nach nicht unbedingt einen Anreiz, das besonders schnell zu machen. Denn jetzt sind sie ja immer noch in einer sehr komfortablen Lage. Sie kontrollieren immer noch die Hälfte der Fläche des Gazastreifens. Und die Befürchtung ist eben unter vielen internationalen Beobachtern, vielen Diplomaten, mit denen ich gesprochen habe, je länger dieser Zwischenstatus weiter besteht, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das permanent wird. Und das ist eigentlich die größte Gefahr, wenn es jetzt nicht weitergeht mit diesen Verhandlungen.
Da werden wir wohl erst in der nächsten Zeit sehen, ob da was vorwärts geht. Du bist dann aber wieder nach Hause nach diesem Einblick in Gaza. Mit was für einem Gefühl?
Das war ein ganz komisches Gefühl, wie so eine gewisse Überforderung oder etwas Unfassbares. Also vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen für Leute, die auch mit der Geografie Israels nicht vertraut sind. Dieser Ort, wo ich reingegangen bin in den Gazastreifen, das ist eben eine Stunde Autofahrt von meiner Wohnung in Tel Aviv entfernt. Und ich bin dort eben wieder losgefahren, habe diese nahezu umfassende, unfassbare Zerstörung gesehen, wo einst mal Häuser standen, und dann fahre ich und nach etwa einer halben Stunde siehst du am Horizont schon die ersten Wolkenkratzer von Tel Aviv. Also dieser irre Kontrast, dieses Nebeneinander von einer florierenden Großstadt und einem Ruinenmeer, das fand ich sehr schwierig irgendwie im Kopf zusammenzukriegen, dass das einfach so nah aneinander ist. Und ich glaube, das zweite Gefühl, was ich auch noch hatte, war so eine Niedergeschlagenheit, eine Traurigkeit, weil wir haben ja gerade darüber gesprochen, es ist noch sehr, sehr unsicher, was jetzt passiert. Und selbst wenn es so kommen sollte, wie es vereinbart ist, wenn man sich diese unermessliche Zerstörung anschaut, dann wird einem klar, dass selbst wenn das alles so kommt, das immer noch eine Aufgabe von vielen, vielen Jahren sein wird, um aus so einer massiven Zerstörung wieder etwas aufzubauen. Und das hat mir nochmal so ein Gefühl von Niedergeschlagenheit gegeben, vor allem wenn man es auch vergleicht mit der Gefühlslage von vor einem Monat, als diese Euphorie in Israel geherrscht hat, der Krieg ist zu Ende, Donald Trump war hier, die lebenden Geiseln sind zurückgekommen, und das war wie so ein Reality-Check, der nochmal gezeigt hat, da steckt noch sehr, sehr, sehr viel Arbeit drin und es ist sehr unsicher, dass es am Schluss erfolgreich sein wird.
Rewat, ganz herzlichen Dank für diesen Blick nach Gaza.
Sehr gerne, Antonia.
Das war unser Akzent mit Nahost-Korrespondent Rewat Hoffer. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.